Ich lese jetzt den Predigttext aus Apostelgeschichte 6 von Vers 8 bis Kapitel 7, 2a. Stephanus aber, voll Glaubens und Kräfte, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen etliche auf von der Schule, die da heißt der Libertiner und der Kyrener und der Alexandere und deren, die aus Zilizien und Asien waren, und befragten sich mit Stephanus. Und sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geiste, aus welchem er redete. Da richteten sie zu etliche Männer, die sprachen: Wir haben ihn gehört, Lästerworte reden wider Mose und wider Gott. Und sie bewegten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten und traten herzu und rissen ihn hin und führten ihn vor den Rat. Und stellten falsche Zeugen dar, die sprachen: Dieser Mensch hört nicht auf zu reden Lästerworte wider diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn hören sagen: Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und ändern die Sitten, die uns Mose gegeben hat. Und sie sahen auf ihn alle, die im Rat saßen, und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Da sprach der hohe Priester: Ist dem also? Er aber sprach: Liebe Brüder und Väter, höre zu.
Nicht liebe Brüder und Väter, hört zu, sondern ich sage: Liebe Freunde, hört zu. Gestern war Reformationstag. Gestern vor 503 Jahren, also vor einem halben Jahrtausend, hallten die Hammerschläge über den Platz der Schlosskirche von Wittenberg. Martin Luther hatte gerade die 95 Thesen an die Kirchentür genagelt. Das war der Anfang der Reformation. Reformation, das klingt für uns Protestanten gut. Aber bei Licht betrachtet, Reformation heißt immer Streit. Wenn man etwas ändern will, gibt es immer Streit. Zum Beispiel, ob man im Gottesdienst die Lieder auf Englisch singen soll oder auf Deutsch. Das ist in vielen Gemeinden im Augenblick ein Thema. 1968, gestern hatten wir das gehört, das Jahr der Mission, der Gebietsmission, ist das Jahr, wo ich mich bekehrt habe, bei der Gebietsmission. Günter Wieske hatte das initiiert. Da war bei uns das Thema, ob man denn auf der Bühne bei der Evangelisation eine Band haben dürfte, mit Elektrogitarre und Schlagzeug. Da ging es richtig heiß her. Noch früher war es die Kleiderordnung. Wie kurz dürfen die Röcke sein und darf ein Mann eine Jeans tragen im Gottesdienst? Meine Eltern haben erzählt, also noch eine Generation davor, da gab es auch Streit um die Lieder, die modernen neuen Lieder von Paul Ernst Ruppel und so weiter. Oder dann, ob die Frauen sich die Haare abschneiden durften, plötzlich kurze Haare haben. Über was Menschen sich alles streiten. Und so scheint jede Generation Streitthemen gehabt zu haben bis 1517, als es darum ging, wer, was zählt mehr, die Bibel oder die Tradition. Und man ist sich darüber richtig an den Kragen gegangen. Reformation ist nie gemütlich, aber bei Licht betrachtet, sie ist doch immer wieder nötig, weil die Kirche sich auch immer mal wieder in eine Sackgasse bewegt oder die Gemeinde sitzt plötzlich in einer Sackgasse, hat sich da rein manövriert. Oder vielleicht auch, weil die Menschen sich ändern. Oder die Zeiten. Oder die Verhältnisse. Und die Frage ist ja dann, müssen wir uns auch vielleicht einmal ändern? Zumindest ab und zu. Ich habe einen Brief geschrieben, den muss ich euch vorlesen. Lieber Stefan, so fängt er an, ich vermisse dich. Du kannst nicht mehr zum Hauskreis kommen, dein Stuhl bleibt jetzt leer. Ich muss immer an dich denken, auch heute fehlst du mir. Du bist mir immer ein Vorbild gewesen, deine Liebe zu Jesus ist legendär. Wenn wir alle einen Gang zurückgeschaltet haben, dann hast du noch eine Schippe draufgelegt. Unsere Diskussionen über der offenen Bibel werde ich nie vergessen. Wenn du gebetet hast, hatte ich immer den Eindruck, dass der Himmel offen steht. Du warst für mich das Vorbild als Prediger. Wie du von Jesus geredet und deine Zuhörer gefesselt hast, das macht dir so leicht keiner nach. Aber hättest du das wirklich so sagen müssen? Letztes Mal? Es war dir doch sicher bewusst, dass du auf dünnem Eis unterwegs bist. Was hat dich getrieben, dich um Kopf und Kragen zu reden? Hättest du nicht vorher einfach Amen sagen können? Ich verstehe ja, dass man kompromisslos für die Wahrheit einstehen muss. Aber gibt es nicht auch Situationen, wo man an seine Familie denken muss? Wer kümmert sich jetzt um deine Frau? Wer spielt mit deinen Kindern? Wer heizt den lauen Christen ein? Wer leuchtet uns heim mit dem Anspruch des Evangeliums? Stefan, du wirst mir immer fehlen. Warum hast du nicht einfach zur Entscheidung aufgerufen, statt dieses Donnerwetter loszulassen? Du hast doch gehört, wie sie mit den Zähnen geknirscht haben. Du hast wirklich wie ein Engel ausgeschaut, da auf der Kanzel. Und man sagt, dass der Herr selbst im Himmel von seinem Thron aufgestanden ist und dir Applaus gespendet hat. Aber jetzt liegst du da unten und bist mausetot. War es das wert, Stefan? Seit deiner Rede sind wir unstet und flüchtig. Im Untergrund. Unser Gemeindehaus haben sie geschlossen. Wir werden ständig überwacht. Einige sind geflohen. Und ob ein Brief Open Doors erreichen wird, weiß ich nicht. Ob du mir wohl gerade aus dem Himmel über die Schulter schaust? Was soll ich tun? Was rätst du mir? Liebe Freunde, da ihr ja vermutlich Bibelkenner seid, wisst ihr sicherlich, an welchen Stefan ich da geschrieben habe. Man kann seinen Krimi in der Apostelgeschichte nachlesen. Man sagt, dass er der erste Märtyrer war, jedenfalls der erste christliche Märtyrer. Und wir glauben, dass er für sein Bekenntnis für Jesus Christus gestorben ist. Das stimmt. Aber nicht ganz. Wenn man es genau nimmt, dann ist er gestorben, weil er den Mund nicht halten konnte. Man könnte als Überschrift dazu sagen, Stephanus oder der Fluch der guten Predigt. Da ging es ja auch um Reformation in seiner Predigt. Eine Reformation des Volkes Israel durch die Lehre Jesu und durch den Glauben an Jesus Christus als den Messias. Und manchmal frage ich mich, wäre ich in seiner Situation auch so ein mutiger Bekenner oder eher ein feiger Verräter? Würde ich Gefängnis in Kauf nehmen? Oder schlimmer noch, die Benachteiligung oder Bedrohung meiner Familie? Würde ich den Mund halten oder reden? Und wenn ich reden würde, was hätte ich denn dann zu sagen? Ich möchte mit euch auf Spurensuche gehen und fragen, was Stephanus so Halsabschneiderisches gesagt hat, dass man ihn nicht am Leben lassen wollte. Und die Indizien dazu finden wir in der Apostelgeschichte, und zwar im ganzen 7. Kapitel. Stephanus predigt 52 Verse lang, ein Plädoyer. Das wird da skizziert. Aber wisst ihr, der einfache Bibelleser, der wird sagen, ja, aber das kenne ich doch alles schon, was da steht. Das sind doch einfach nur Sonntagsschulgeschichten. Also vom Volk Israel, von den Erzvätern, von Mose und Aaron, von David und Salomo. Warum die ganze Aufregung? Ich verstehe das nicht. Deshalb müssen wir genauer hinschauen, worüber er eigentlich redet. Stephanus erzählt das, was wir Heilsgeschichte nennen. Aber er bürstet diese Heilsgeschichte, die wir kennen, gegen den Strich. Er nimmt die Bibel und zieht sie auf links und zeigt ein zugrunde liegendes Muster von Gottes Wirken, das seine Ankläger so noch nie gesehen und nicht geglaubt haben. Er beginnt bei Abraham, sozusagen in der guten alten Zeit, als alles noch in Ordnung war. Abraham, so predigte Stephanus, war der Erste, den Gott erwählt hat. Und dann folgte Isaak und Jakob, alle mit Geschichten von wunderbaren Führungen. Und schließlich sind die 12 Erzväter geboren worden, Jakobs Söhne. Aber genau hier nimmt das Drama seinen Lauf. Aber die beneideten Josef, ihren Bruder, und verkauften ihn nach Ägypten. Warum? Weil er erwählt war und sie nicht. Nicht nur Vaters Liebling ist er, sondern auch Gottes Liebling. Und er hat Glück, wohin er sich wendet, und Gott lässt alles gelingen, was er tut. Obwohl seine Brüder es böse zu machen gedenken, sie wollen ihn umbringen, macht Gott alles gut. Josef rettet die kleine Familie Israel vor dem Hungertod. Als quasi Bundeskanzler von Ägypten gibt er ihnen Brot und sie überleben. Und dann wächst die Gemeinde in Ägypten. Und sie werden viele. Und Pharao, dieser treulose Schurke, der gönnt ihnen das Gemeindewachstum nicht, sondern er bereitet einen Völkermord vor. Er lässt alle männlichen Kinder umbringen. Aber er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Gott hat schon von langer Hand einen Plan eingefädelt, dass ein Kind überleben wird, dass er auserwählt hat, ein schönes Kind, Mose. Und der Mose will sein Volk retten aus der Sklaverei, als er ungefähr seinen 40. Geburtstag hinter sich hat, erzählt Stephanus weiter. Aber die dummen Israeliten verstehen das nicht und wenden sich gegen ihn. Und dann muss er fliehen in die Wüste, 40 Jahre lang, also nochmal so lange, wie er schon gelebt hat, Schafe hüten im Untergrund. Aber diesen Mose hat Gott auserwählt. Und den, den sie nicht wollten, der muss sie aus Ägypten führen. Der tut Zeichen und Wunder in der Wüste und empfängt die kostbaren Worte Gottes und gibt sie ihnen weiter. Und der prophezeit ihnen auch, dass am Ende der Tage ein Prophet aufstehen wird, noch größer als er, der Messias. Aber sie wollen das nicht hören, die Israeliten. Sie wollen lieber zurück nach Ägypten, an die Fleischtöpfe, zu Kohl und Knoblauch. Und sie machen sich einen Minigott aus Gold. Und während der 40 Jahre in der Wüste haben sie den Thron Gottes dabei, die Bundeslade. Aber den, der darauf sitzt, den beten sie nicht an, sondern stattdessen die Regengötter und die Kriegsgötter, die Fruchtbarkeits- und die Schicksalsgöttinnen. Das sage ich nicht allein, schreit Stephanus. Das hat schon der Prophet Amos gepredigt. Und Gott gibt euch trotzdem das verheißene Land. Er zeigt David den Ort, wo er wohnen will, und Salomo baut dort den Tempel, das Haus Gottes. Aber, sagt er, glaubt ihr wirklich, dass der allgewaltige Gott in solch einem Haus wohnt, in so einem Gemeindehäuschen? Und er greift dann auf den Prophet Jesaja zurück, der das nämlich schon gesagt hat, und er zitiert die Bibel gegen die Bibel. Und dann holt er zum finalen Schlag aus. Und er sagt, ihr habt alle einen genetischen Defekt. Ihr seid halsstarrig, verstockt und taub. Ihr könnt die Wahrheit nicht hören. Ihr seid nicht nur schwerhörig, ihr habt gar keine Ohren, in die man Hörgeräte reinstecken könnte. Eure Väter haben die Propheten verfolgt und getötet und ihr habt sogar den Messias umgebracht. Gott hat geredet, ihr habt nicht gehört. Er hat das Beste, seinen Schatz gegeben und ihr habt ihn nicht erkannt. Gott hat sein Wort geschenkt und ihr habt euch nicht danach gerichtet. Liebe Freunde, wenn man den Besitzern der Wahrheit und denen, die sich besser fühlen als der Rest der Welt, sagt, dass sie arm, blind und bloß sind in den Augen Gottes, wie werden die dann reagieren? Richtig. In aller Regel werden sie zornig, sehr zornig sogar. Und man weiß nicht, was sie als nächstes tun werden. Man ahnt das vielleicht und fürchtet sich davor. Bei Stephanus halten sie sich die Ohren zu. Und das unterstreicht noch einmal symbolisch, wie es um ihre Herzen bestellt ist. Und sie zerren ihn hinaus, stoßen ihn vor sich her, dann fliegen die Steine, bis er entstellt und blutüberströmt am Boden liegt und stirbt. Open Doors würde sicher darüber berichten, wenn es die damals schon gegeben hätte. Wir beten für die Geschwister, denen es so ähnlich geht, in Eritrea, im Sudan, in China, im Iran, in Saudi-Arabien und in Indien. Und wir tun das mit Recht und hoffentlich mit Herzblut. Mich macht es allerdings unruhig, dass die Zuhörerschaft von Stephanus keine Heiden sind. Also keine verbohrten Atheisten oder Kommunisten, sondern alles sehr fromme Leute, so ähnlich wie wir. Wie wäre das, wenn Stephanus uns heute predigen würde? würden wir da an unsere Brust schlagen und zugeben, ja, es stimmt, wir sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott uns ursprünglich gegeben hat? Wenn er uns so predigen würde, ich beziehe uns mal alle damit ein, wir haben uns auf den evangelikalen Minimalkonsens geeinigt, der heißt Glaube an Jesus und alles wird gut. Nur die Konsequenz der Nachfolge, die haben wir ganz oft vergessen. Wir missbrauchen Jesus als Segensspender und Heilungsbringer, aber die neue Gesellschaft der Freunde, die Jesus mit seinem Jüngerkreis gegründet hat, die ist zu einem fernen Ideal verblasst. So als wollte Jesus uns nur noch retten und nicht mehr als Salz in der Suppe der Welt benutzen. Barmherzig, liebevoll, langmütig, opferbereit, gerecht und hoffnungsvoll. Wir haben als Erbe die Kindschaft empfangen und leben, als hätten wir das vergessen. Oder passend zum Reformationstag: Wir sind stolz und froh, dass wir das Joch der katholischen Kirche des Mittelalters abgeschüttelt haben. Wir nennen uns Protestanten, weil unsere Väter gegen Papst und Bischöfe aufgestanden sind. Wir haben das Wort Gottes neu entdeckt. Aber wir haben es zwischen zwei Buchdeckeln eingesperrt. Wir sagen, wir glauben an die Bibel, aber wir lesen sie nicht mehr gegen uns selber. Dass uns geholfen würde und wir uns innerlich und äußerlich verändern. Vielleicht würde Stephanos noch einen Schritt weitergehen und sagen, Gott hat uns in Europa etwas geschenkt, was dem Rest der Welt fehlt. Die Aufklärung. Durch sie wurde nämlich das Denken befreit und die Macht der Kirchen begrenzt. Es war nicht mehr gefährlich, neue Ideen zu haben. Keiner wurde mehr verbrannt. Naturwissenschaften blühten auf und die Schöpfung wurde Mittelpunkt des Interesses. Aber wir beklagen heute, dass der Biologieunterricht unserer Enkel nicht mit der Bibel gemacht wird und haben Angst vor kritischem Denken, als könnte man Gott dadurch aus der Schöpfung verjagen. Früher war Bildung ein Privileg der Reichen. Heute ist sie für alle zu haben, aber wir beäugen sie misstrauisch und überlassen sie den Ungläubigen. Oder wir sind stolz darauf, zu einer Freikirche zu gehören. Aber wir haben die Freiheit nicht genutzt, um uns im Namen Jesu einzumischen, sondern wir haben uns mehrheitlich zurückgezogen und gesagt, die Welt ist böse, wir halten uns daraus. Wir engagieren uns in der Gemeinde. Was geht uns die Kommunalpolitik an oder die Gewerkschaft oder die Firma oder Gorleben? Wir freuen uns, dass wir nicht mehr als religiöse Minderheit verfolgt werden. Aber vor ökumenischer Weite, da schrecken wir immer noch zurück. Sie könnte ja unser schönes Bekenntnis und unseren rechten Glauben verwässern. Wir suchen nicht das Gemeinsame mit den anderen Christen, sondern das Trennende. Obwohl Jesus gesagt hat, dass die Welt glauben würde, dass er der Gesandte Gottes ist, wenn wir das Gemeinsame suchten. Wenn uns Stephanus so oder so ähnlich die Leviten lesen würde, was täten wir dann? Müsste ich dann nochmal in meinem Brief schreiben, lieber Stephan, hättest du das wirklich so sagen müssen? Es war dir doch sicher bewusst, dass du auf dünnem Eis unterwegs bist. Was hat dich getrieben, dich um Kopf und Kragen zu reden? Hättest du nicht vorher einfach Amen sagen können? Ich verstehe ja, dass man kompromisslos für die Wahrheit eintreten muss. Aber musstest du eine solche Gerichtspredigt loslassen? Liebe Freunde, ich bin beschämt über mich selber. Manchmal wünsche ich mir nämlich die gute alte Zeit zurück, an der sonntags zum Gottesdienst alle gekommen sind und wo man im Sonntagsstart angetreten ist und alle großer Gott, wir loben dich gesungen haben aus voller Brust, wo das Wort des Pastors direkt nach dem Wort der Heiligen Schrift kam und alle gehorcht haben und wo alle ausgeschlossen wurden, die nicht auf Linie waren. Aber ich frage mich, dann will ich wirklich dahin zurück? Zurück in Zeiten der Inquisition? Will ich so ein ganz enges Weltbild haben? Will ich, dass mit eisernem Besen gekehrt wird und alle Ehebrecher eingesperrt werden? Oder dass die Frauen nur für Küche, Kinder und Kirche zuständig sind? Will ich die Naturwissenschaften und ihre Erkenntnisgewinne verbannen, weil sie mir unbequem sind? Würde das Gott dann gefallen? Ihr Lieben, wenn wir heute merken, dass unser Glaube zwar noch das alte Korsett ist, aber keine Kraft mehr hat, wollen wir dann Jesus bitten, dieses Korsett zu öffnen und die Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben fließen zu lassen und Reformation zu machen, wo er das tun will? Ich glaube, dass Jesus so einen zitternden Wunsch sieht und unser Gebet erhört. Denn wenn er etwas neu schafft, dann wird es wunderbar. Amen.